Also, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Es wird heute um die Frage unserer Identität gehen. Wir kommen immer wieder mal an den Punkt, dass wir uns fragen, wer sind wir eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Ich habe das in den letzten Wochen morgens vorm Spiegel gehabt. Also ich habe mir meine Haare gefärbt und es hat mich selbst etwas irritiert. Eine Freundin hatte mich vorgewarnt und sagte, warte ab, es kommen komische Fragen. Also, nein, René hat keine Jüngere geangelt, mit der ich konkurrieren muss. Das vorweg. Das war nämlich das, was meine Freundin mir sagte. So, die Frage wird kommen. Nein. Also das ist damit geklärt. Ja, vielen Dank. Aber es ist tatsächlich so, es irritiert mich. Wir hatten es eben noch mal kurz in der Küche. Irgendwie beschäftigt mich das ja doch. So eine Veränderung im Leben und prompt stelle ich mir die Frage, wer bin ich eigentlich? Notfalls halt vorm Spiegel. Es gibt in der Psychologie eine Theorie oder ein Modell, wie Identität erklärt wird. Und zwar gibt es da 5 verschiedene Säulen, auf der unsere Identität aufgebaut sind. Das ist einmal, könnt ihr das da irgendwie lesen? Körper, also soziales Umfeld, Dankeschön, Beruf oder Tätigkeit, unsere materielle Sicherheit und unsere Werte. Auf den kann man dann jetzt einmal auf der Körperlichkeit aufbauen. Also sind wir gesund oder weniger gesund? Fühlen wir uns fit oder sind wir fit? Wie halten wir uns fit? Aber auch die Frage nach Schönheit oder wie wir uns in unserem Körper fühlen. Auf der Säule des sozialen Netzwerks, und damit ist nicht Facebook oder so gemeint, das gab es nämlich damals noch nicht, als diese Theorie aufgeschrieben wurde. Da geht es darum, wie wir eine Partnerschaft führen, ob wir eine Partnerschaft führen, ob wir oder wie wir Freundschaften pflegen, wie es mit unserer Familie ist oder mit unseren Kollegen, Bekannten oder Nachbarn. Dann gibt es die Säule von Arbeit, Berufung. Ja, haben wir überhaupt eine Ausbildung? Wissen wir, wo wir hingehören, was wir tun? Unser Ehrenamt, auch unsere Hobbys. Was tun wir so? Und dann kommt noch die Säule unserer materiellen Sicherheit. Es ist ziemlich klar, dass wir ja irgendwie, dass es uns gut geht, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, was zum Anziehen haben. Schön ist es natürlich auch, wenn wir Lohn und Gehalt bekommen. Oder aber auch Vermögen haben. Jetzt hoffe ich, dass das hält natürlich nicht. Eins der Dinger ist krumm. Passiert schon mal, das, was ins Wanken kommt. So, und dann gibt es noch die Säule unserer Werte. Also, was sind die Werte, die mich leiten, die mich in meinem Leben begleiten, nach denen ich meine Entscheidungen fälle? Die ich gerne mit anderen teilen möchte, wo ich in einer Gemeinschaft miteinander lebe, die mich innerlich im Herzen berühren, die mich einfach steuern, nach denen ich leben möchte. Und laut dieser Theorie ist es so, dass ganz oben die Identität von diesen Säulen getragen wird. Finde ich erstmal plausibel, aber man sieht schon, es gibt so Säulen, die sind nicht genauso hoch. Das passiert schon mal. Ich habe mich gefragt, wie ist das dann, wenn was wegbricht? Wenn zum Beispiel ich nicht mehr ganz so gesund bin oder vielleicht einfach alt und nicht mehr so fit bin. Oder, wen haben wir da in der Mitte? Ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und damit mein Vermögen geringer wird, damit dann unter Umständen auch meine Möglichkeiten, meine sozialen Kontakte zu pflegen. Und man sieht, das tut's nicht. Heißt das dann, wenn ich das nicht mehr hinkriege, dass meine Identität flöten geht? Ich dachte, ja, so ein bisschen ist das in der Welt so. So ein bisschen sehen wir das so. Ne? Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Mach mal deine Ausbildung und einen guten Beruf. Netzwerken, auch per Facebook. Ja, also bauen wir das alles auf. Und ich dachte mir so in meiner christlichen Arroganz, arme Welt. Gut, dass wir es besser haben. Und in dem Moment, wo ich das dachte, habe ich ein bisschen gestutzt und dachte, ups, ganz so ist das, glaube ich, nicht. So viel besser haben wir es nicht grundsätzlich. Weil ich glaube, auch wir haben so eine Tendenz, unsere Identität ein Stück selber schaffen zu wollen. Auch unsere christliche Identität. Also, um ein guter Christ sein zu wollen, und das will ich will ein guter Christ sein, um das sein zu können, ist mein Körper, pflege ich ihn so, weil er das Haus des Heiligen Geistes ist. Gebe ich mir also alle Mühe, so mit meinem Körper umzugehen. Ich ehre Vater und Mutter und liebe meinen Nächsten wie mich selbst, mein soziales Umfeld. Nur um ein guter Christ zu sein. Berufung. Ja, natürlich. Verdiene ich mein Brot oder esse mein Brot im Schweiße meines Angesichts. Ich halte es so ein bisschen wie Paulus. Ich will niemandem zur Last fallen, sorge also für mich selbst, wie sich das gehört. Und mit meinem Vermögen und mit meinem Geld gehe ich natürlich verantwortlich um. Nur um ein guter Christ zu sein, zahle ich natürlich auch meinen Zehnten. Und meine Werte sind natürlich all die christlichen Werte. Ich gehe auch sonntags in die Kirche. Und ich engagiere mich natürlich auch in der Gemeinde. Und obendrauf thront meine christliche Identität. Ich könnte die Türmchen jetzt höher bauen. Und auch da ist dann wieder die Frage, wenn ich das aus meiner Kraft heraus mache, wenn ich sage, um ein guter Christ zu sein, um Gott zu gefallen, um Jesus zu gefallen, muss ich bestimmte Dinge tun, kann das auch genau wie eben zum Ungleichgewicht führen. Was ist, wenn ich trotz aller Bemühungen mit meinen Eltern nicht klarkomme? Ich tue das zum Glück. Was ist, wenn ich keinen Job habe und somit nicht für meinen eigenen Unterhalt sorgen kann, wenn ich auf andere angewiesen bin? Bin ich deswegen kein guter Christ? Habe ich dann meine Identität verloren? Es gab also Zeiten auch in meinem Leben, da war ich gesund. Ich hatte ein gutes soziales Umfeld, ich hatte keinen Beruf, ich hatte kein Vermögen. Ich hatte Eltern, die wohl mich abgesichert haben, aber eigentlich habe ich von Sozialhilfe gelebt, mit zwei kleinen Kindern. Und ich glaube, ich hatte trotzdem meine Identität. Und die war auch nicht ganz schräg. Ich war trotzdem jemand. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das mit den Flüchtlingen, die alles aufgegeben haben, die mit Sicherheit nicht bestens versorgt hier rübergereist sind, die ihre sozialen Kontakte aufgegeben haben, die unter Umständen Vermögen zurückgelassen haben, keinen Beruf mehr haben, vielleicht eine Ausbildung, aber keinen Beruf. Und dann kommen die hier hin und selbst ihre Werte fangen an zu wackeln, weil das, was sie bisher gelernt haben, ist nicht immer unbedingt das, was sie jetzt hier vorfinden. Also auch das kommt ins Schwanken. Haben sie deswegen keine Identität mehr? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube einfach nicht daran, dass man seine eigene Identität mit diesen Säulen schaffen kann. Und ich würde euch jetzt gerne einfach jemanden vorstellen, anhand einer Biografie meine Vorstellung von Identität mal rüberbringen. Es ist niemand aus der Bibel. Ich glaube einfach, dass Gott auch heute noch durch das Leben von Menschen spricht. Und dass wir ganz viel davon lernen können. Im letzten halben Jahr ist irgendwie Dietrich Bonhoeffer mehrfach aufgetaucht in den Predigten. Und ich glaube, wir kennen ihn irgendwie alle. Also sei es, weil ein Gemeindezentrum danach benannt ist, eine Kirche, eine Straße. Das Lied von guten Mächten kennt auch jeder. Oder glaube ich zumindest. Aber viel mehr kannte ich von ihm nicht. Muss ich zugeben. Ich wusste ungefähr, wann er gelebt hat. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, was ich wärmstens empfehlen kann. Es liest sich wie ein Roman. Und ich hatte das Gefühl, Also hätte ich damals gelebt, ich hätte Bonhoeffer nicht so nahe kommen können wie in diesem Buch. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ihn wirklich ein Stück kennengelernt und sein Wesen kennengelernt. Und ja, also das, was ich natürlich heute erzählen kann, das ist nur ein klitzekleiner Abklatsch. Ihr seht, wie dick das Buch ist. Das kann ich jetzt nicht alles erzählen, aber ich möchte ihn euch vorstellen. Und damit fange ich jetzt mal so an. Stehen die Türmchen hoffentlich besser. So. Zuallererst erzähle ich etwas über seine Vorfahren. Das ist nämlich ziemlich spannend. Also der Urgroßvater mütterlicherseits war der Leiter der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Und der war mit den Vorfahren vom Graf von Stauffenberg verwandt. Der wiederum im Widerstand, im Hitlerattentat tätig war, der da bekannt geworden ist. Der Urgroßvater von Dietrich Bonhoeffer war Theologe in Jena und Goethe höchstpersönlich hat ihm diese Berufungsurkunde ausgestellt. Und später wurde dieser Urgroßvater, ein Karl August von Hase auch ein Name, der im Widerstand auftaucht, durch den König von Württemberg und Großherzog in den Adelsstand gehoben. Der Großvater mütterlicherseits war Hofprediger von Wilhelm II. Und die Großmutter mütterlicherseits hat Klavierstunden bei Franz Liszt und Clara Schumann bekommen. Dietrichs Mutter, Paula Bonhoeffer, war Lehrerin und im Elternhaus Dietrichs unter anderem für die musische Erziehung der 8 Kinder zuständig. Der Urgroßvater und die Uronkels oder Urgroßonkels, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, väterlicherseits sind vor vielen, vielen Jahren wegen Demokratiebestrebungen verurteilt und verbannt worden. Dort haben sie übrigens den Urgroßvater mütterlicherseits im Gefängnis angetroffen. Da sind die also irgendwie schon mal diese Familien aneinander gestoßen. Der Großvater väterlicherseits war Landgerichtspräsident von Ulm und wurde ebenfalls vom König in den Adelsstand erhoben. Seine Frau, Dietrichs Großmutter, die eine ganz große Rolle in Dietrichs Leben spielte, die Großmutter Julie genannt wurde, war eine große Idealistin. Als die ersten Verbote auftauchten, bei Juden einzukaufen, hat sie sich mehr oder weniger trotzig und strikt dagegen gewehrt und hat weiter eingekauft, wo sie es für richtig fand. Und sie war auch maßgeblich daran beteiligt, Dietrich zu ermutigen, doch wirklich aufzustehen und was zu tun. Der Vater von Dietrich, Karl Bonhoeffer, war ein erfolgreicher Psychiater und er leitete die Psychiatrie in Breslau und in Heidelberg und hatte später einen Lehrstuhl in Berlin. So, bei dieser ganzen Fülle von wichtigen Persönlichkeiten fühle ich mich ein bisschen klein. Denke ich mir, nee, so eine Vergangenheit habe ich nicht. Also so einen Stammbaum kann ich jetzt nicht vorweisen. Dietrich und seine 7 Geschwister eben schon. In dem Buch steht ganz nett drin, dass diese 8 Kinder auf den Schultern ihrer Vorfahren getanzt haben. Dass sie das, was sie als Erbe angetreten haben, dass sie das genutzt haben, dass sie da sehr leicht mit umgegangen sind. Sie haben das nicht als Bürde empfunden, jetzt muss ich auch noch wer weiß was schaffen, sondern da war eine gewisse Leichtigkeit. Und das haben sie mit Sicherheit ihren Eltern zu verdanken, die ja in ihrer Familie sehr viel Freiheit und Offenheit gelebt haben. Da wurde viel diskutiert. Da waren immer viele Gäste da. Sie haben regelmäßig Musik Samstage gemacht, wo Freunde, Verwandte, Bekannte eingeladen waren. Der Vater war eher so der Wissenschaftler, also auch als Psychiater. Ihm war alles zuwider, was nicht wissenschaftlich nachweisbar war. Also Esoterik und all solche Dinge waren bei ihm absolut tabu. Dietrichs Mutter war Christin und eigentlich so ein Stück Gegenpol, aber auch ihr war so alles, was Gefühlsduselei anging oder Schwärmerei, absolut zuwider. Das hat sie nicht geduldet. Für sie war Christsein erst dann ein Christsein, wenn auch Taten folgten. Für sie war klar, Glaube lebt nur durch Taten und nicht durch Frommsein, Frömmeleien. Die sind nicht einmal regelmäßig in die Kirche gegangen. Die Mutter hat regelmäßig selber Andachten geschrieben und mit der Familie durchgeführt. Es war so, dass die Eltern, obwohl sie so gegensätzlich waren, sich da ergänzt haben und in keinster Weise konkurriert haben. Die haben das wirklich gegenseitig getragen. Und so kommt es, dass Dietrich Bonhoeffer eben auch beide Seiten erlebt und in sich getragen hat. Er verkehrte also durch seine Eltern in der gehobenen Gesellschaft von Berlin. Jetzt muss ich tatsächlich gucken. Da waren es Psychiater und die wohnten natürlich auch in einer Gegend, wo hauptsächlich Professoren lebten. Das war für die Kinder völlig normal, der Umgang mit solchen Menschen. Dietrich war jemand, der aufgrund seiner Familie, Moment, das möchte ich so stellen, fällt besser, sehr früh auch schon sich Gedanken um sein Leben gemacht hat. Er hat sehr früh, nämlich mit 13, beschlossen, dass er Theologe wird. Das fand seine Familie nicht immer gut. Sein Vater war da eigentlich gegen, weil er meinte, eigentlich wäre Dietrich zu was höherem berufen. Da wäre mehr hinter. Weil damals war auch die Vorstellung von einem Pastor eher was Beschauliches. Eher zurückgezogen, der so ein paar Schäfchen hütet. Und bei Dietrich haben die einfach mehr Möglichkeiten gesehen. Das hieß natürlich, dass Dietrich viel Kontakt zu den verschiedenen Theologieprofessoren auch verschiedener Richtungen hatte. Und es war so, dass er den Umgang damit pflegte. Er ging mit einem, zum Beispiel, der in der Nachbarschaft wohnte, einem seiner Professoren, regelmäßig zur S-Bahn und unterhielt sich da, diskutierte mit ihm. Und es war so, dass diese Theologen an der Uni sich fast schon drum gekloppt haben, diesen jungen, begabten Studenten für sich zu gewinnen. Sie wollten gerne, dass er seine Doktorarbeit und dann seine Dissertation doch bei ihm bitte schreiben. Aber Dietrich ließ sich da in keinster Weise irgendwo auf eine Seite ziehen. Er war nämlich sehr gewissenhaft und ehrlich, auch zu sich selbst, und hat lange abgewogen, bei wem er schreibt und was er dort schreibt, damit er unabhängig davon bleibt, damit er sein Ding machen konnte. Mit 21 Jahren hat er seine Doktorarbeit geschrieben. Mit 24 Jahren war er Professor in Berlin. Bis dahin hat er allerdings auch eine Zeit lang als Vikar in Barcelona gearbeitet. Dort ist er das erste Mal auch in eine andere Gesellschaft eingeführt worden. Das zeigt, dass er erstmal auch sehr weltoffen war. Das ist einer seiner Werte. Er war sehr weltoffen und auch eben neugierig, was so in der Welt passiert. In Barcelona ist er dann auf Emigranten gestoßen. Menschen, die also aus Deutschland lieber in den Süden, in die Wärme gezogen sind und dort gelebt haben. Habe ich das jetzt noch richtig gemacht? Ja. Die waren aber alle nicht so unbedingt reich und die waren auch nicht so gebildet. Da hat er so ganz andere Dinge vorgefunden als das, was er in Berlin an der Uni kennengelernt hat, wo man so fachsimpeln konnte. Da waren Menschen, die musste man erstmal bewegen, überhaupt noch in die Kirche zu gehen und sich überhaupt noch was anzuhören und sich darüber Gedanken zu machen. Aber es hat ihm Freude gemacht und es hat ihn herausgefordert. Er hat in den USA, da war er dann auch zeitweise, eine Reise gemacht und hat dort an den Kirchen, in denen er als Gastprediger war, aber auch zeitweise gearbeitet hat, festgestellt, dass doch die Amerikaner aus seiner Sicht sehr oberflächlich waren. So, das war so wenig greifbar für ihn. Bis er dann zu einer Gemeinde kam, in der Schwarze waren. Und da war er ziemlich bewegt von, weil er sagte, die sind so anders. Und die leben das wenig theologisch durchdacht, aber die leben das so lebendig. Und das war für ihn auch so ein Stück Wendepunkt in seinem Glaubensleben. Bis dahin halt viel Theorie und viel Gewissenhaftigkeit. Und ab da war so ein Wandel, da hat er mehr die Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt gestellt. Und das eben auch nicht nur für sich selber, sondern eben auch in seinen Predigten, in seinem Leben. Und das war auch der Punkt oder der Zeitpunkt, wo er sich für die Ökumene interessierte und ihm das ein großes Anliegen war. Als er dann zurück als Pastor in Berlin war, war er auch nicht mehr nur noch unter Professoren unterwegs. Dort hatte er dann eine Aufgabe, die Konfirmanden im Brennpunkt Wedding zu begleiten. Damals war es so, dass Konfirmation stand für jeden, der evangelisch war, an. Das war nicht so, man entschied das, das gehörte gesellschaftlich einfach dazu, auch in einem Brennpunkt, auch da, wo die Kinder sonst nichts mit Kirche zu tun hatten. Und da hat Bonhoeffer für sich entdeckt, dass er ein Händchen dafür hat, mit jungen Menschen zu arbeiten, dass er Freude daran hat und dass er besonders Freude daran hat, seinen Glauben weiterzugeben. So, und dann kam parallel die ganze Geschichte von Deutschland. Am Tag der Machtergreifung Hitlers, da hatte Bonhoeffer einen Termin im Rundfunksender. Und er hat dort, das sind die sozialen Kontakte, Entschuldigung, muss man gerade gucken, kontrollieren. Ja. Da hatte er einen Termin im Rundfunkhaus und ist dort als Redner auch gesendet worden. Und zwar just an dem Tag, als Hitler an die Macht kam, zum Thema Führerbegriff. Es war ja so, dass da mehr oder weniger ein Vakuum in Deutschland war. Die brauchten jemanden, der das Ganze wieder in die Hand nahm, jemand Starkes. Und Bonhoeffer hat sich da sehr viele Gedanken zugemacht und hat gesagt, ja, dieses Vakuum birgt aber diese Gefahr, dass jemand diese Rolle übernimmt, der allein auf sich selbst hinweist. Und wenn jemand auf sich selbst hinweist als Führer, dann hat er niemanden über sich, dem er verantwortlich ist, dem er Rechenschaft ist. Und Bonhoeffer hat in diesem Vortrag ganz klar gesagt, das geht nicht. Das führt zur Diktatur. Dieser Rundfunkbeitrag ist aus unerfindlichen Gründen nie klar gewesen, warum und wie abgebrochen worden. Man konnte es also nie so richtig rausfinden, was da passiert ist, ob es jetzt ein technischer Fehler war. Ich denke, da wird deutlich, dass Bonhoeffer immer nah an der Wahrheit bleiben wollte und dass er jemand war, der sich schon in sehr jungen Jahren unglaublich viele Gedanken gemacht hat. Dann machte natürlich die Judenfrage auch nicht vor den Kirchentoren halt. Es kam tatsächlich die Zeit, wo sich die Kirche in Deutschland die Frage stellte, ob man die Kirche nicht komplett säubern könnte von Juden. Sprich, das Alte Testament, das vergessen wir mal ganz. Und Juden geht schon mal gar nicht. Also wurde das Ganze umgeschrieben. Und die schwächliche Seite unseres Glaubens, die konnte auch nicht sein. Es musste stark sein. Und das war etwas, was Dietrich Bonhoeffer natürlich überhaupt nicht vertreten konnte. Und so wurde er zum Kirchenpolitiker. Und er war dann auch einer der Drahtzieher, der dafür eingetreten ist, dass die Kirche sich spaltet. Es gab dann also die Deutsche Reichskirche und es gab die Bekennende Kirche. Und er war in der Bekennenden Kirche. Auf einer Reise nach London und einer Zeit, wo er in London gearbeitet hat, in einer Gemeinde, hat er Bischof George Bell kennengelernt, der ihn bei diesem Gedanken unterstützt hat, der sehr neugierig war, was in Deutschland mit der Kirche passiert, der auch später gemeinsam mit Bonhoeffer vorangetrieben hat, dass sich die ausländischen deutschen Gemeinden von dem Reichskirchenverbund in Deutschland losgesagt haben. Also dieser 27, 28 Jahre alte Bonhoeffer war politisch unglaublich aktiv. In der Kirche, in der bekennenden Kirche, hat er dann als Leiter des Predigerseminars, gearbeitet. Das ist so ein bisschen dieses, wo die Konfirmanden aufgetaucht sind, wo er dann plötzlich den Spaß dran gefunden hat, wie ist das eigentlich, junge Menschen zu fördern. Das war ihm ein Herzensanliegen. Er hat das gemacht, er hat dann mit den Menschen auch zusammengelebt in diesem Seminar und daraus ist dann das Buch Gemeinschaftliches Leben entstanden. Er hat also da wirklich beobachtet und geguckt, was ist möglich, wie kann man als Christ oder als Christen zusammen leben, wie kann man sowas gestalten. Und Autor war er nicht nur bei diesem einen Buch, er hat noch Nachfolge geschrieben, Ethik, ja, jetzt habe ich ein Problem, ne? Stehen geblieben. Kommt nämlich noch eins. Ich halte es fest. Nein, ihr müsst jetzt Geduld mit mir haben. Gut. Er hat verschiedene Sachen geschrieben, zu verschiedenen Themen, auch kurze Sachen, kurze Stellungnahmen. Das ist eigentlich so früh zusammengebrochen. Ich lasse das jetzt mal liegen. Es ist nämlich so, mit seinem Mut, den er hatte, ist er nämlich dann auch noch mit dieser Frage, was passiert politisch in Deutschland, mit diesem Mut ist er dann zum Widerständler geworden. Er hat also wirklich Kontakt zu dem engsten Widerstand gehabt. Er hat abgewogen, ob das überhaupt für ihn drin ist, weil er auch als Vorbild da war. Konnte er das jetzt machen? Gilt das für jeden oder nur für ihn? Er hat also auch da gemeint, er hat die Verantwortung übernommen und ist in den Widerstand gegangen. So, jetzt müssten natürlich eigentlich diese Säulen da stehen. Zu seiner Gesundheit kann ich sagen, dass er grundsätzlich erstmal gesund war, gesund zur Welt gekommen ist. Später erfahren wir, dass er, man erfährt das aus den Briefen, als er in Gefangenschaft war, dass er Rheuma hatte und dass er dort mit zu kämpfen hatte. Und in manchen Briefen spricht er davon, dass er depressive Phasen hat. Er nennt das so nicht, er nennt das irgendwie anders. Schwere, die gab es auch. Und zu seinem Vermögen ist zu sagen, klar, er hat eine vermögende Familie und er hat einen Beruf ausgeübt, er hat also Geld verdient. So, jetzt stehen eigentlich diese ganzen Säulen etwas höher. Und ich fand das total beeindruckend, dass Bonhoeffer so bei allem, was er getan hat, ja, dass da so seine Identität, das wie er war, dass das wirklich so durchgeflossen ist. Dass das in allen Säulen wiederzufinden war. Alles, was er gemacht hat, gründete hier unten auf seiner Art zu leben, seine Freiheit mit den Menschen umzugehen. Bestimmt hat das mit seiner Herkunft zu tun, aber eben nicht alleine damit. Er hat, egal was er entschieden hat, das wird in seinen Briefen sehr deutlich, er hat immer versucht rauszufinden, was Gott von ihm wollte. Er hat viel abgewogen, er hat das nicht leichtfertig entschieden. Und es gab aber auch Fragen, da hat er tatsächlich keine Antwort bekommen. Und wenn man keine klare Antwort bekommt, was Gott von einem will, ist das nicht so ganz einfach, aber da hat Dietrich Bonhoeffer ganz klar für sich entschieden und in Anspruch genommen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, auch für die, die ich begehe, wenn ich jetzt den falschen Weg einschlage. Ich habe es abgewogen, mir fällt nichts Besseres ein. Er ist mit diesem Bewusstsein durchs Leben gegangen, dass das, was er von der Familie mitgebracht hat, dass er das in Gottes Hand legt und dass alles, was er hier aufbaut, dass das auf diesem Glauben, auf diesem Vertrauen aufgebaut ist, dass das überall reinfließen soll. Das war seine Identität, hier unten, als Fundament. Weil es war nämlich dann so, hätte ich ganz gerne nämlich abgebaut. Einmal, er bekam Veröffentlichungsverbot, das war weg. Er bekam Redeverbot, er durfte nicht mehr öffentlich reden. Er bekam Berlin-Verbot, als er außerhalb wohnte. Sprich, viele Kontakte in Berlin waren damit hinfällig. Er konnte die Kontakte so nicht pflegen. Er bekam Berufsverbot. Er konnte nicht mehr als Professor oder als Pastor arbeiten. Er musste sich melden, egal wo er war, im Widerstand denkbar ungünstig. Er konnte also nirgendwo mehr ungesehen hingehen. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde. Und es war so, dass er eigentlich nie so genau wusste am Anfang, weshalb eigentlich, was genau wird mir vorgeworfen. Er hat täglich darauf gewartet, dass ihm jetzt diese Anklageschrift irgendwann mal übermittelt wird, damit es weitergeht, damit er erfährt, was jetzt noch kommt. Und er ist davon ausgegangen, dass das alles sich klären ließ. War ja noch nichts Schlimmes passiert. Er wartete stündlich drauf und das 2 Jahre lang. Also 2 Jahre lang hoffte er in Gefangenschaft darauf, dass er irgendwann mal erfährt, wie es weitergeht. Kurz bevor er gefangen genommen wurde, hatte er sich verlobt mit Maria. Maria war damals 18, er war 36. Ein riesen Altersunterschied. Und genau deshalb hatten die beiden eigentlich ausgemacht, sich ein halbes Jahr keinen Kontakt zu haben, um sich darauf vorzubereiten, um auch Maria einfach die Chance zu geben, noch nachzureifen. Und in diese Zeit fiel dann tatsächlich, in dieses halbe Jahr fiel dann die Gefangennahme und dann haben die beiden sich wohl geschrieben. Und das sind so die Sachen, die man in dem Buch toll nachlesen kann, wo man so merkt, was Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Aber als er dann gefangen genommen war, da war das mit der Gesundheit auch nicht mehr ganz so einfach. Also diese kalte Zelle, das kann man lesen, da hat er jeden Morgen unglaublich viele Turnübungen gemacht, sich versucht fit zu halten. Er war also auch sehr diszipliniert. Ja, zur gesunden Gesellschaft hat er dann auch keinen Kontakt mehr. Beruf und Vermögen. Ich weiß nicht, ob ihm das noch dienlich war, ob er wirklich in Gefangenschaft, ob es ihm geholfen hat, ich weiß es nicht. Vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen mehr reintragen dürfen, keine Ahnung. Seine Werte blieben stehen. Jetzt, wo alles abgeräumt ist, bin ich mir aber trotzdem sicher, dass Dietrich Bonhoeffer jemand ist, der eine ganz, ganz klare Identität hatte. Und zwar bis zum Schluss. Dass das nicht mit der Gefangenschaft gegessen war. Und auch nicht mit seiner Hinrichtung. Es ist so, dass ich mir ganz sicher bin, dass Dietrich Bonhoeffer darüber hinaus seine Identität hat. Die hat er nicht selbst erschaffen, die ist ihm geschenkt worden. Und genauso nehme ich das auch für mich in Anspruch. Ich habe jetzt nicht diese Ahnentafel. Ich habe auch eher eine etwas verrückte Herkunft, so Patchwork-Familie. Aber das ist ein Stück von mir und ich habe das Gott zur Verfügung gestellt und das ist meine Basis. Ich habe das, meine Geschichte mitgebracht und ich habe Gott und beides zusammen. Er hat das zusammengeführt und deshalb tue ich das, was ich heute tue. Und ich wünsche mir, dass das bei mir so ist, wie bei Dietrich Bonhoeffer, dass meine Identität, mein Glaube, dass Jesus überall in diese Säulen hineingeht und dass ich das nicht selbst aufbauen muss. Und da ist für mich ein Bibelvers ganz wichtig geworden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird dir hinzugetan. Und das Reich Gottes fängt für mich bei mir an. Und zwar in dem Moment, wo ich Jesus aufgenommen habe, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist mein Herr. Du hast das Recht, in mein Leben reinzusprechen. Du hast das Recht, über mich und mein Leben zu herrschen. In dem Moment habe ich das Reich Gottes in mich reingelassen. Und das ist das, wonach ich zuerst trachten sollte. Meine Beziehung zu Jesus. Und dann gibt er mir den Rest dazu. Mehr oder weniger. Und da kann ich natürlich viel zu beitragen und es ist gut, wenn das durchlässig ist und ich da keine Querschläge habe. Aber selbst wenn ich Querschläge habe, dann kann ich das wieder mit Jesus klären. Dann kann ich wieder mit ihm über diese Frage, diesen Knoten reden. Die Frage, wer bin ich? Dietrich Bonhoeffer hat ein Gedicht geschrieben, in Gefangenschaft. Das heißt genauso, wer bin ich? Und ich finde, da ist einmal dieses Ding drin, was mich ausmacht, ist das, was ich selber von mir denke, was ich selber von mir sage und das, was andere von mir sagen. Aber letztendlich ist es etwas ganz anderes, wer ich bin. Und ich würde euch das jetzt gerne vorlesen und danach einfach Gelegenheit geben, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, jeder für sich selber, diese Frage vielleicht zu stellen, wer bin ich? Und danach wird Damian uns dann zum Abendmahl führen. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott.